Hallo und herzlich willkommen zu Insert, Nerd Science Recorded on Tape. Und wir sind wieder bei einer Review-Folge angekommen. Nichtsdestotrotz haben wir irgendwie das Gefühl, dass wir uns ein bisschen im Kreis drehen, denn es gilt immer noch die gleiche Situation. Aktuell sind alle Kinos geschlossen. Aus diesem Grund schauen wir uns heute mal einen Film an, der genau deswegen schon im Internet gestreamt werden kann. Und analog zur aktuellen Situation geht es auch in diesem Film um einen unsichtbaren Feind. Wir reden heute über The Invisible Man von Lee Whannell und der hat ja mit Upgrade vor fast 2 Jahren mittlerweile dafür gesorgt, dass wir hier unsere allererste Review-Episode füllen konnten. Das heißt, wir sind relativ derbe gespannt, was er hier abgeliefert hat und ja, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, wir sind immer noch in freiwilliger Quarantäne, aber am Prozedere ändert sich nichts. Wir nehmen immer noch ausschließlich remote auf, von daher bleibt euch Insert erhalten, diese Woche mit einer neuen Review, mittlerweile die 31. Ich kann es teilweise immer noch kaum fassen, wenn man so bestimmte Zahlen sind, unglaublich groß. Und ja, ich habe das Gefühl, mit Ronny zu meiner virtuellen Linken, dass er in meinem Raum ist, als Unsichtbarer irgendwie hier neben mir. Seine Präsenz lässt sich schon spüren. Von daher gebe ich dem hier einen positiveren Twist. The Invisible Man in unserer Review diese Woche. Hallo, Ronny.
Oh, damn. Vielen Dank für diese charmante Anmoderation, wie immer, zu meiner digitalen Linken, lieber Alex. Oder ist das schon ein bisschen Wahnsinn, der da durchblinzelt?
70-30.
70-30, ja.
Mehr verrate ich da an der Stelle nicht. ich habe mich tatsächlich, ich freue mich immer auf unsere neuen Folgen, aber hier, als wir es dann doch spontan eigentlich fast eingeschoben haben, wir planen ja immer so ein bisschen die Zukunft.
Ein bisschen.
Minimal, wobei Plan ist ein relativ starkes Wort, soweit würde ich fast nicht gehen hier bei dem Chaos, das wir hier fahren. Aber die aktuelle Situation und das Vorziehen der ganzen Spielfilme in das Streaming haben so ein bisschen unsere Review-Pläne durcheinander gebracht. Und weil The Invisible Man der neue Streifen von Lee Whannell ist, und du hast es schon eingangs gesagt, Upgrade, besonderen Platz in unserem Herzen, nicht nur, weil es die erste Folge Insert war, sondern weil es auch einfach ein verdammt geiler Streifen ist, haben wir genau das Auge drauf gehabt, was er da als nächstes treibt. Und jetzt haben wir die Chance, The Invisible Man zu sehen, entsprechend zu reviewen, haben den einfach dazwischen geknallt. Da kennen wir nichts.
Nee.
Herzenssache an der Stelle. Ob das gebrochen ist oder nicht, kriegen wir jetzt hier in den nächsten 55 Minuten raus, hoffentlich.
Das war eine straffe Ansage, ja.
Ja, und abschließend noch, abschließend zu meinem Intro, bevor wir hier direkt in die Vollen gehen.
Ist das so, ja?
Ja, na.
Smalltalk unterbunden.
Smalltalk ist für Weicheier. wollte ich nur sagen, ich freue mich, dass Invisible Man, wie es ja aktuell von uns auch ein bisschen auf den sozialen Medien angeprangert wurde, nicht irgendwie unter die Räder gekommen ist mit irgendwelchem Lizenzkram oder so, sondern dass wir auch ruhigen Gewissens den Zuhörern sagen können, ihr könnt den streamen, auch in Deutschland.
Wir haben es ja die Woche in Instagram schon mal angedeutet. Ne? Es wird ein sehr spannendes Jahr. Nicht nur, weil eigentlich viele Filme geplant wurden, sondern jetzt ist es vor allem interessant, wie die letzten Endes zu uns kommen.
Absolut, ja.
Und Invisible Man ist einer von wenigen, die es bis jetzt relativ zeitnah hier zu uns auch nach Deutschland geschafft haben. Auf Amazon Prime. Video.
Ich glaube, genau, du hast auch die Möglichkeit, habe ich vorhin extra nochmal recherchiert, den ganzen Spaß natürlich auch über iTunes für die Apple-Nutzer unter uns.
Der ist breit aufgebaut, ja.
Genau, da kommst du da auch ran. Von daher würde ich sagen, gibt es hier keine Ausrede an der Stelle und ob sich das lohnt, das kriegen wir jetzt raus, aber ich würde sagen, ich glaube, du hast hier dich wieder gütlich getan.
Kreativ und, ausgelassen.
Ja, und eine kurze Synopsis.
Das stimmt allerdings, ja.
Zusammengeschrieben.
Ich versuche dir jetzt auch ohne Verschlucker, wie mein Intro jetzt mal hinzukriegen.
Ja, Challenge accepted.
Ja, ich dachte, ich mache nämlich heute auch vornehmen. Du hast ja gerade meine Frisur, meine zerstörte heute schon hier in der Quarantäne angemerkt, bevor wir gedreht haben. Dann dachte ich, ich muss da entgegenkontern und bin heute hier ganz fein mit Tee unterwegs beim Podcast und habe sogar eine Hose an.
Du kannst mir ja viel erzählen, was da an der Tasse drin ist, ne?
Und ob du eine Hose anhast oder nicht.
da wollte ich gar nicht hingehen in die Richtung, aber ob Bier drin ist, das erkenne ich daran, dass du rülpsen musst während der Folge. Von daher kannst du mir nichts vormachen, den Zuschauern und Zuhörern auch nicht.
Ja gut, wenn du mir so ein Novizenniveau hier anlastest, dann kennst du mich nicht. Aber ja, komm, wir probieren es mal. The Invisible Man, ja, seit dem 27. Februar war es in den deutschen Kinos. Jetzt seit Ende März auf den Streaming-Plattformen, auch in Deutschland, zur Verfügung. Und darum geht's. Cecilia kann nicht mehr. Sie will der alltäglichen Unterdrückung durch ihren eigenen Ehemann Adrian endlich entkommen. Eines Nachts schafft sie die Flucht aus der gemeinsamen Villa und kommt versteckt bei Freunden unter. Kurze Zeit darauf erhält sie die Nachricht, dass sich Adrian aufgrund ihrer Abkehr das Leben genommen hat. Doch Cecilia glaubt nicht an einen Suizid ihres Mannes, der gleichzeitig ein erfolgreicher Ingenieur war. Immer mehr sieht sie selbst in den kleinsten Alltagssituationen Beweise für ihre Theorie. Doch ihre Zweifel führen ebenso zu einem paranoiden Verhalten, welches Cecilia an den Abgrund ihres Verstandes bringt.
Auch hier, ich glaube, ich wiederhole mich, relativ gut wiedergegeben, was du dir auch, was auch der Trailer zeigt, den wir in einer Update-Folge hatten.
Das wollte ich einigermaßen einfangen, ja. Man sieht sogar im Trailer ja eigentlich fast schon mehr.
Mindestens das. Du siehst im Trailer mehr, definitiv, und ich glaube, das ist auch Thema bei uns gleich.
Aber es soll ja auch Leute geben, die extra den Trailer nicht gucken, bevor sie sich in den Film setzen. Von daher dachte ich so, na, spielt man mal ein bisschen runter das Thema.
Jo, ist ja auch völlig legitim.
Und falls hier den ganzen Filmverleihern bis Dezember, wo der Film offiziell auf Blu-ray rauskommen soll, noch irgendwie die Ideen ausgehen für das Backcover von der Blu-ray, ruft mich gerne an oder schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr den Text haben wollt. Ich gebe natürlich gerne.
Finde ich gut.
Tumbleweed?
Ja, so ein bisschen.
Das wäre dein Einsatz gewesen, Alex.
Nope.
Ach gut, ich überspiele die Stille und sage, lass uns doch zu Stab und Besetzung kommen. Wer hat denn das Ding umgesetzt und wer spielt alles mit? Und ich wiederhole mich auch hier nochmal gerne, Regie und Drehbuch, also ähnlich wie bei ein paar anderen Filmen, die wir schon hatten, beides aus der gleichen Hand und zwar von Lee Whannell, im Intro schon erwähnt und auch von dir gerade nochmal aufgegriffen. Und ja, den Kollegen hat man hier in der allerersten Review oder generell in der allerersten Insert-Episode überhaupt mit seinem Film Upgrade von 2018. Und ansonsten ist die Vita ja noch recht überschaubar, also regietechnisch jetzt der dritte Film. Nach Upgrade 2018 und nach Insidious Chapter 3 von 2015. Was man aber hervorheben muss, er selbst ist oft als Schauspieler unterwegs gewesen und ist eigentlich so der Kopf hinter dieser ganzen Saw-Reihe. Also er war maßgeblich daran beteiligt, Saw erstens als Kurzfilm und dann als Langfilm mit umzusetzen. Also 2003 der Kurzfilm und 2004 mit James Wan dann als Regisseur in die Kinos zu bringen.
Richtig, da ist er auch als Schauspieler mit aufgetreten in Saw 1.
Auch das noch, genau.
Mhm.
Und ganz interessant, was macht er vielleicht als nächstes? Er ist jetzt geplant für Escape from New York, also ein Remake von dem Film, wenn sich die Leute noch dran erinnern können, aus den 80ern mit Kurt Russell.
Hallo Snake Plissken, Kurt Russell, Escape from New York. Natürlich Klassiker. Ne? Klassiker.
Vielleicht haben es die ein oder anderen ja dann in den 90er Jahren nochmal abbekommen mit Escape from L.A. Da hat man das Ganze versucht, nochmal irgendwie so halb lauwarm aufzugießen. Aber das ist natürlich interessant. Gerade, ich fand den Film immer so ein bisschen speziell, weil schon das Original musste man mögen. Das war jetzt, glaube ich.
War das ein Carpenter-Film?
Das war ein Carpenter-Film, ja.
Ja, ne?
Mhm. Aber leg mich nicht aufs Datum fest. Ich glaube, 81?
Schon was her, auf jeden Fall. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ist auch, glaube ich, jetzt hier nicht ganz so wichtig. Aber interessant, ja, ein Remake. Technisch gesehen ja Invisible Man gefühlt irgendwie auch ein Remake. Hoffe nicht, dass sich da jetzt hier ein neues Schema ableiten lässt. Ich fand nämlich gerade bei Upgrade halt relativ geil, dass es halt einfach eine neue Idee war. Also
frischer Wind auf jeden Fall. Ja, ja.
Genau. Aber ja.
Vor allem die Kameraarbeit hatten wir ja hervorgehoben. Da gab es ja so ein, zwei Einfälle, wo nicht wussten, oh, wie war das gemacht und bestimmt so und so. Und dann war es eigentlich ganz trivial, aber on point.
Ja.
Und dann noch für einen echten Schnapper. Ich habe schon wieder vergessen. Über was haben wir damals geredet? 6 Millionen australische oder US-Dollar?
Australische Dollar waren das, glaube ich, sogar. Ja, ja. Die sind ja, glaube ich, im Kurs noch einen Ticken schwächer als ein, ja.
Das war schon ein amerikanischer Leistung. Und wir kommen gleich noch, wenn wir den Cast hier durch haben, dazu, was The Invisible Man diesmal gekostet hat.
So sieht's aus. Genau. Und aber du hast gesagt.
Das wird auch nochmal interessant.
Gehen wir mal zum Cast.
Genau, wer spielt mit? Als allererstes natürlich hier zu nennen Elizabeth Moss in der Hauptrolle. Sie spielt hier die Cecilia und generell kann man schon mal sagen, ist ein relativ bunter Cast aus US-amerikanischen, australischen und neuseeländischen Schauspielern. Ach, und sogar einer aus Großbritannien, will ich nicht unterschlagen hier. Mhm. Elizabeth Moss fand ich immer sehr interessant, weil die Vita sagt eigentlich, sie ist schon ewig lange am Markt und ewig lange dabei, obwohl sie auch 80er Jahrgang ist. Ich glaube 82. Mir sehr spät erst aufgefallen, wo man sie mal gesehen hat in einer größeren Produktion, war zum Beispiel Girl Interrupted, also Durchgeknallt von 1999. Dann lange Zeit später, dann ab 2007 war sie in Mad Men für 8 Jahre mit dabei, an der Seite unter anderem von Jon Hamm. Da hat sie, glaube ich, schon dann größere Bekanntheit auch erlangt. Ja. Hat dann dazu geführt, dass sie auch eine Hauptrolle in einer Serie übernehmen konnte, und zwar in The Handmaid's Tale seit 2017. Die habe ich hier das ein oder andere Mal schon erwähnt und vor allem die erste Staffel auch empfohlen. Dann hier bei uns schon mal in der Sendung mindestens gewesen in Us, also Wir von 2019, Film von Jordan Peele nach Get Out und demnächst zu sehen in The French Dispatch, dem neuen Film von Wes Anderson.
Ja, kann man machen auf jeden Fall, ne? Bunt gemischt, also eher aus der Serienecke, zumindest glaube ich dann eine sichere Nummer gehabt irgendwie, viele Jahre. Und jetzt
hochgespielt.
Hochgespielt gefühlt, genau. Und jetzt angekommen eigentlich so im ja, ich will, es wäre jetzt böse, wenn ich sage, im B-Cast von Hollywood. Ne? Aber so eine größere Nummer, aber kleinere Filme, Indie-Arthouse-Ecke so ein bisschen. Ja. Fühlt sie sich schon, glaube ich, wohler. Ja. Ist auch überhaupt nicht schlimm.
Gehe ich auch davon aus, dass man da vielleicht die Filme ein bisschen sich einfacher selbst wählen kann und vielleicht auch ein bisschen mehr mit reingeben kann, freier spielen kann vielleicht auch.
Ja, absolut möglich, genau, ja.
Ich fahre mal fort hier in der Liste. An ihrer Seite, beziehungsweise gegen sie arbeitend, ihr Ehegatte, gespielt von Oliver Jackson Cohen, der spielt hier den Adrian. Stammt er aus Großbritannien, London, genauer gesagt. Hat man jetzt aber relativ wenig gesehen, fand ich auch ein relativ neues Gesicht für mich im Film.
Ja, für mich tatsächlich nicht. Und ich saß da und dachte mir, Mensch, woher kennst du ihn denn nur, um Gottes Willen? Und musste tatsächlich nachschauen. Und er spielt halt schon eine relativ große Rolle in der Netflix-Serie Haunting of Hill House. Und die kann ich, wer es noch nicht gesehen hat, echt wärmstens empfehlen, wenn man sich gruseln möchte. Ganz großartig und absolut faszinierend im Kontrast zu der Rolle, die er hier spielt, die Rolle, die er dort spielt. Mehr möchte ich gar nicht sagen.
Okay, ja, du hast es mir ja auch schon öfter ans Herz gelegt. Bei mir liegt es ja noch auf dem Pile of Shame. Was ich nur gesehen hatte.
Auf dem Corona-Haufen.
Auf dem Corona-Haufen. Ja. Was ich nur gesehen hatte, 2010 hat er an der Seite von The Rock gespielt, und zwar in Faster. Aber glaube ich auch eher eine Produktion, die jetzt so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich. Es waren so diese. Ich glaube, The Rock hatte so im zweiten Viertel seiner jetzigen Karriere hat er mal so ein kleines Action-Tief gehabt. Ne? Da war so Faster oder was gab es denn da noch so? Walking Tall und Welcome to the Jungle, den fand ich eigentlich noch ganz gut. Aber das waren so Filme, die haben vielleicht nicht bei allen gezündet, aber egal. ich mach mal weiter. Wer spielt noch mit? Erwähnenswert noch Aldous Hodge. Der stammt auch aus den USA, spielt hier den James, also einen Freund von Cecilia, die hier von Elizabeth Moss gespielt wird. Auch bis jetzt eher weniger gesehen. Ganz interessant, aber auch 80er Jahrgang, also in den 80er Jahren geboren und durfte direkt 1995 in Stirb langsam 3 mitspielen. Eine ganz kleine Kinderrolle, aber hey.
Ja. Ja.
Immerhin, und durfte dann sogar für Stirb langsam 5 2013 nochmal zurückkehren.
Ja.
Auch ganz kleine Rolle, auch eine andere Rolle, aber ist ganz witzig, glaube ich, sowas in der Vita drinstehen zu haben.
Ja.
Weitere Auftritte in Hidden Figures 2016 und zum Beispiel What Men Want, also Was Männer Wollen, 2019. Weiterhin dabei, kleinere Supporting Roles, würde ich sagen. Harriet Dyer, eine australische Schauspielerin, spielt die Emily, die Schwester. Dann Storm Reed ist dabei, spielt hier die Sydney, also die Tochterfigur von James. Und Michael Dorman spielt hier den Bruder von Elizabeth Moss' Ehemann Adrian, und zwar den Tom. Hier ein Schauspieler aus Neuseeland. Also wie gesagt, bunt gemischt.
Ja, sehr, sehr buntes Potpourri.
Alle so ein bisschen aus dem Serien- und TV-Filmbereich. Mal sehen, vielleicht jetzt so ein kleines Sprungbrett gewesen mit den Invisible Men.
Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja.
So, technische Umsetzung, lass uns das noch schnell abgrasen. Kamera, genau wie bei Upgrade, war Stefan bzw. Stephen Duccio. Wie spricht man Stefan am besten geschrieben auf Englisch aus?
Stefan
Duccio. Ansonsten 2017 die Kamera geschwungen bei Jungle mit Daniel Radcliffe zum Beispiel. Oder, hatten wir auch schon drüber geredet, 2019 hat er die Kamera gemacht bei Judy und Punch. Da war jetzt mein letzter Stand, dass wir da auch noch nicht wissen, wann wir den mal irgendwie zu sehen bekommen. Schnitt und Montage stammt von Andy Kenny. Auch die war 2018 bei Upgrade dabei. Also hier den halben Stab einfach wieder mitgenommen. Und sie hat hier, er hat auch den... Er hat auch den Schnitt 2014 bei The Mule gemacht.
Und The Mule... Clint Eastwood-Erfahrung.
Nee, eben nicht 2014. Nicht verwechseln mit The Mule von 2018.
Stimmt. Aber gut, dass du sagst nochmal für mich.
Aber The Mule ist interessant, weil da hat Lee Whannell das Skript geschrieben und selbst mitgespielt. Und da waren noch ein, zwei andere Leute mit involviert, die hier auch irgendwie im Hintergrund die Fäden mitgezogen haben. Also wie immer ein Netzwerk aus Kreativen, das sich da so selbst wieder ein bisschen zusammen telefoniert hat. Musik stammt von Benjamin Wallfish. Hier auch interessant, der hat zum Beispiel nämlich die Musik gemacht bei Hidden Figures, also da, wo Aldous Hodge mitgespielt hat, war dann unter anderem für die Musik für It, Chapter 1 und 2 verantwortlich, also 2017 und 2019. Wir hatten über den ersten Teil hier gesprochen. Dann 2017 auch Blade Runner 2049 den Soundtrack gemacht. Das war ja schon eine größere Nummer. Und dann zum Beispiel einer seiner letzten Filme, Shazam 2019. Also der ist, glaube ich, auch so in der obersten Riege da schon angekommen, was das angeht.
Ja, also das ist eine Vita, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Jo. Blade Runner übrigens gemeinsam gemacht mit Hans Zimmer. Gibt, glaube ich, schlimmere Partner im Soundtrack-Business, wo man sich vielleicht das eine oder andere abgucken kann. Oh. Und wie die wieder weitergehen, gibt ihm ja recht, ne?
Das stimmt allerdings, ja.
Bin ich gespannt.
Ansonsten noch ein paar Daten zum Film an sich. Da kannst du ja auch gerne noch ein bisschen was reinschmeißen. Du hattest es ja am Anfang erwähnt, es ist ja kein komplett neuer Stoff vom Film her.
Genau, also ganz, ganz ursprünglich, wenn wir mal ganz am Anfang anfangen wollen, basiert das Ganze auf einem Buch. Genau, auf einem Buch von H.G. Wells, 1897 schon geschrieben. Also ganz, ganz alter Stoff. Und die grundlegende Prämisse, die auch die Grundlage für den Plot in diesem Film jetzt hier ist, inklusive der Namen, Adrian Griffin. Griffin, so heißt auch der Antagonist, sage ich jetzt mal, in der Originalvorlage von vor 123 Jahren.
Schöne Zahl, ja.
Genau. Ja, dann wurde der ganze Spaß natürlich auch 1933 schon das erste Mal verfilmt, auch Kultstatus erreicht, ohne Probleme, glaube ich. Und war halt dann so die Zeit, wo halt diese ganzen Monsterfilme auch groß waren letzten Endes. Ne? Wo
33 war doch auch King Kong, oder? Bringe ich es gerade durcheinander.
Ja, ja, nee, ich weiß nicht, ob es jetzt auch 33 war, aber genau in die Richtung, wo angefangen wurde, dass man vielleicht, ich sag mal, mit praktischen Effekten vor der Kamera Illusionen erschaffen kann von bestimmten Sachen. Ja. Dann hatten wir hier in der Liste noch die Memoirs of an Invisible Man. 1992.
Man muss ja sagen, es gab ja ganz viel, ne? Der Invisible Man 1933, allein da gab es ja ein Sequel und noch eine Fortsetzung und dazwischen gab es auch ganz viel 3D-Action-Schrott und ich glaube so 92, Memoirs of an Invisible Man, ist eine ganz nette Erwähnung, weil erstens, das war auch ein John Carpenter-Film und das ist ja ganz witzig.
Witzig.
Wir haben es ja gerade erwähnt, John Carpenter hat Escape from New York gemacht, was Lee Whannell jetzt remaken wird und Memoirs of Invisible Man hat auch mal John Carpenter gemacht, was jetzt Lee Whannell aufgelegt hat.
Man könnte sagen, wenn Lee Whannell weitermacht mit Escape from New York, dann bedient er sich schon zum zweiten Mal an dem Stoff, den auch John Carpenter schon in der Hand gehabt hat.
Genau das.
Interessant auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, am besten allen in Erinnerung ist tatsächlich Hollow Man aus von 2000 mit
Kevin Bacon.
Bacon. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schlimmer Kultklassiker irgendwie, um den du gefühlt nicht drum kamst. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei ja mal dahingestellt. 2000 war eine unangenehme Zeit für Special Effects.
Ich hab mir jetzt nicht komplett nochmal angeguckt. Ich muss aber sagen, mir als Kind hat er damals gut gefallen. Also Special Effects technisch natürlich. Mhm. Weil das war schon eine Nummer einfach damals, kann man glaube ich sagen. Aber ja, man muss sagen, die Effekte sind jetzt nicht
gut gealtert.
So richtig mega gut gealtert. Was aber noch okay ist, finde ich. Also sie sehen jetzt nicht mega schlecht oder so aus. Ja. Aber leider hat der ganze Film, auch was die Story angeht, gerade zum Schluss, wo es dann sehr in dieses Action-Genre abdriftet, doch jede Menge so 90er-Jahre-Vibes irgendwie. Auch vom Look und Feel.
Na klar, es verwandelte sich am Ende irgendwie wieder, nachdem es am Anfang, also der Film beginnt ja so ein bisschen, also Hollow Man, ne? Ein bisschen gruselig und verläuft sich dann in dieses 10 kleine Geistlein, die vom Wolf irgendwie oder vom Unsichtbaren weggeschnetzelt werden, auf möglichst kreative, brutale Art und Weise, gefühlt. Ja, sei es drum. Aber das ist, glaube ich, das Erste, woran du denken musst, was vielleicht noch am präsentesten ist und was vielleicht auch am ehesten rangezogen wird, wenn verglichen wird.
Da komme ich vielleicht später nochmal dazu. Ja.
Das glaube ich nämlich auch.
Händereibend. Wir kommen auf jeden Fall gleich zu den Zahlen. Und ansonsten ist es irgendwie bei Upgrade. Man hat das ganze Ding nämlich in Australien produziert und auch gedreht. Verkauft den Film ansonsten, als wäre er in den USA spielend oder er spielt in den USA, genauer gesagt so irgendwie Bay Area, San Francisco, die Richtung. Aber ja, ist alles gelogen. Es wurde in Australien gedreht, in und um Sydney herum. Und jetzt kommt die Zahlenspielerei, die ja bei uns irgendwie einen doch hohen Stellenwert hat. So, was hat das ganze Ding gekostet, Alex? Wir haben es ja schon mal angeteasert in irgendeiner Update-Folge.
Ja, 7 Millionen Dollar.
7 Millionen Dollar.
Ich verstehe es immer noch nicht, das kann nicht sein. Da muss irgendeine Zahl davor fehlen.
Das heißt, nach Upgrade ist Lee Whannell mal so richtig freigedreht und hat 1 Million Dollar mehr gebraucht als für sein Zweitlingswerk, was er da aus dem Hut gezaubert hat vor zwei Jahren.
Ich check's nicht. Hättest du mir gesagt, der kostet 17, hätte ich gesagt, ja. Hättest du mir gesagt, der kostet 27, hätte ich gesagt, ja. Hättest du gesagt, 37, hätte ich gesagt, oh, ganz schön teuer, aber okay, ja. Aber er macht es in 7. Das ist mir unerklärlich, um ehrlich zu sein.
Hätte ich den Film vorher nicht gesehen, hätte ich mir so gedacht, das Studio kommt irgendwie an und sagt, du, das mit dem Monsterverse, das funktioniert nicht. Wir können dir jetzt höchstens 70 Millionen dafür freimachen. Und er so, okay.
Ja, der Mumie-Reboot mit Tom Cruise nicht geglückt ist, um das Universum hier an den Start zu bringen, war es tatsächlich ein interessanter Ansatz zu sagen, wir machen das oder wir probieren das nochmal, ne? Weil du hast gesagt, es war ein Flop, aber mit 7 Millionen ist es ja wirklich so ein okay, lass den Jungen auf dem Spielplatz damit, passt schon. Nee, jetzt, ich meine, es ist ja eine Blumhouse-Produktion, die sind ja dafür bekannt, dass sie eher mit kleinem Budget versuchen, möglichst effizient zu arbeiten. Lee Whannell hat mit Upgrade, der auch einigermaßen kommerziell erfolgreich war, gezeigt, dass er dass er was kann, dass er auch die 7 Millionen teuer aussehen lässt. Nichtsdestotrotz, schon nach dem Trailer hätte ich erwartet, dass er teurer ist. Also
ich auch.
Rein vom, egal, von der Qualität sei ja mal dahingestellt, ne? Aber rein von der Optik, die sie einem bietet, teuer. So,
ja, vor allem, ich musste halt auch an Hollow Man denken. Doch viele, also bevor ich ihn gesehen habe, wie gesagt, viele Spezialeffekte, du hast irgendwie so Transparenzeffekte, irgendjemand ist im Raum, irgendwas bewegt sich, irgendjemand muss interagieren, viel Keying, viel Retusche, viel Post, da dachte ich halt auch, alleine dadurch wird es schon teuer, was man ja bei Upgrade viel mit Practical Effects ganz einfach lösen konnte noch. Aber ja, er hat es trotzdem geschafft, was soll man sagen. Und anscheinend nicht unerfolgreich, denn alleine sogar in den USA zum Startwochenende hat das Ding schon wieder 28 Millionen eingespielt. Das Startwochenende.
Da hätten sie schon aufhören können. Wobei, stimmt nicht ganz, aber...
Erzähl
erstmal weiter, also mach mal die Zahlen rund.
Das Wochenende hat schon wieder vierfach alles eingespielt. Dann bis Corona so ein bisschen an die Tür geklopft hat, waren wir dann in den USA bei 64 Millionen. Ja, also fast das Zehnfache. Und weltweit war er jetzt zum Schluss bei 124 Millionen. Das ist im Verhältnis nicht schlecht, möchte ich vorsichtig sagen.
Ja, fast das 20-fache, ne? Von dem, was sie initial eingeworfen haben. So, jetzt muss man sagen, ne? Vermutlich wäre er noch viel, viel weiter gegangen, wäre Corona nicht dazwischen gegrätscht. Nicht, dass er nicht jetzt schon unheimlich erfolgreich wäre, aber er wäre noch viel, viel erfolgreicher gewesen. Das ist zumindest eine Hypothese.
Die 3 Wochen circa, die er jetzt lief im Kino. Ja. Oder zwei, drei.
Das ist das eine, warum ich gesagt habe, die 28 am Startwochenende in den USA reichen vielleicht nicht ganz. Im Gegensatz zu Upgrade, sehr, sehr große Kinoauswertung, sehr präsent.
Im Marketing auch. Ja.
Vom Marketing her, ich glaube, da haben sie mehr Geld eingeworfen, weil sie geglaubt haben, dass sie da was Cooles an der Hand haben.
Und weil den Stoff die Leute ja auch kennen.
Weil den Stoff bekannt ist, genau, weil der Stoff bekannt ist und weil vielleicht der Geldeinsatz für die Produktion selber tatsächlich so klein war, dass sie gesagt haben, lass uns doch mal probieren, was passiert, wenn wir ein bisschen das Budget für Promo nach oben drehen, und der Erfolg gibt ihnen recht. Finde es richtig, richtig schön zu sehen, dass nach Upgrade der nächste Streifen von Lee Whannell einfach an ein sehr, sehr breites Publikum herangetragen wurde, in dem Mainstream es geschafft hat im Prinzip.
Vielleicht hatten sie ja wirklich 70 Millionen irgendwie bereitgestellt und haben gesagt, na gut, jetzt haben wir halt 60 Millionen, irgendwo müssen die ja hin, ne? Also rein ins Marketing.
Ja, wie gesagt, in der Regel sagt man ja, ne, für die großen Produktionen das Doppelte des Budgets. Jetzt ist ja das Budget unheimlich klein, deswegen glaube ich nicht, dass diese Milchmädchenrechnung, die wir da immer gerne ranziehen, aufgeht an der Stelle.
Ja.
Ich glaube, es war mehr.
Ja, womöglich. Aber ja, nichtsdestotrotz.
Voller Erfolg.
Ja,
trotz allem, ne?
Hat gut performt und ist jetzt, wie gesagt, auf den Streaming-Plattformen abrufbar, auch hier in Deutschland. Und ich habe jetzt nicht den aktuellsten Stand, aber ich glaube, es sind auch schon einige Rezensionen bei Amazon, zusammengekommen.
Ja, und auch bei, also ganz generell kann man abschließend sagen, jetzt noch bevor wir unseren Senf da dazugeben, bei den Kritikern hervorragend angekommen, sehr positiv aufgenommen und auch unterm Strich beim Publikum, wenn man da den Rotten Tomatoes Score mal ranzieht, matcht sich das so in etwa, also eine boxsolide Nummer, auch zu einem IMDb-Rating spiegelt das wieder. Das ist zumindest, was die Zuschauer sagen.
Hast du die Rotten Tomatoes Scores gerade vor dir irgendwie?
Nee, vor mir habe ich sie nicht, aber eine 7,2 im IMDb ist auf jeden Fall kein schlechter Wert, muss man sich nicht verstecken. Da ist man schon, glaube ich, relativ weit oben mit dabei einfach. Genau, ich hatte ja so ein bisschen Angst, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, nach dem Trailer auch. Dass es nicht so richtig hinhaut, hatte dann selber ja tatsächlich auch nicht die Chance mehr ins Kino zu gehen, mich dann da zu Rotten Tomatoes hinverirrt, hab gesehen, ohne jetzt ins Detail reinzulesen, der Streifen kommt ganz gut an, da war ich ein bisschen beruhigt, auch weil es mir wichtig ist, dass der Kram von Lee Whannell halt gut ankommt, würde mich zumindest freuen. Das hat hingehauen, aber wie gesagt, jetzt lass uns mal loslegen hier.
Ganz kurz zur Vervollständigung, also 91% Tomatometer, also von den Kritiken, und 88% Audience Score, also User-Bewertungen. Also ja, es ist sehr hoch und es deckt sich beides fast mit den gleichen Werten.
Ja, also richtig. Also das ist ja erstmal gerade für viele auch, wenn es jetzt hier um Streaming geht und was gucke ich zu Hause, da checkt man sowas schon mal vorher. Mhm. Außer natürlich, du hast vorher Insert gesehen und hast irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Empfehlung ausgesprochen gehört bekommen oder auch nicht. Entschuldigung. Ja, gehört. Ausschließlich gehört. Ja, Frage, hast du irgendwelche Hypothesen aufgestellt oder steigen
wir
einfach
wenn,
ein?
Wenn wir jetzt hier in die harte Analyse einsteigen.
Yes.
Ja, ich habe quasi eine Hypothese vorbereitet, so ein bisschen aus meinem Fazit abgeleitet und zwar
Oha.
The Invisible Man ist ein hochspannender Thriller, der seine Qualitäten nicht bis zum Ende durchhalten kann.
Das klingt ja tatsächlich fast wie, wie ein Fazit, wenn man es jetzt nicht besser wüsste. Aber wir nehmen das erstmal noch ein bisschen auseinander und gucken, ob das wirklich hinhaut und was genau du damit denn tatsächlich meinst, auch
genau.
Das würde mich interessieren.
Nimm es mal so als These hin und dann können wir uns hier ein bisschen durchhangeln.
Jo.
Wie wollen wir es machen? Pro und Contra wieder.
Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig, wa? Ja, du hast deine Hypothese rausgehauen, soll ich einfach mal anfangen mit einem Pro hier?
Ja, schieß mal
Stelle.
Los.
Also das größte Pro aus meiner Sicht ist tatsächlich das bunt gemischte, jetzt wissen wir jetzt, ja, das bunt gemischte Cast.
Okay.
Das hat mich absolut überzeugt. Also allen voran natürlich Elizabeth Moss als zentrales Stück hier in der Geschichte. Weil sich der Film ja auch einen relativ großen Teil der Zeit mit ihrem persönlichen Schicksal aufhält und ja nicht ganz klar ist, gibt es überhaupt einen Unsichtbaren oder ist sie einfach wirklich durch die ja lange häusliche Gewalt, die sie erfahren hat, einfach kaputt von der Psyche her und muss in Behandlung. Und sie macht das, also sie hat da natürlich eine Plattform, um sich auch auszutoben, muss man natürlich auch dazu sagen. Das Skript gibt ja da den Freiraum und sie macht das sehr authentisch da. Also auch den geistigen Verfall will ich mal, formuliere ich es mal so. Kann ich gut nachvollziehen und ich fand halt auch, dass die Nebendarsteller sind sehr sympathisch, kamen sehr sympathisch rüber, kamen sehr authentisch rüber und das ist halt wichtig, weil ja wenn es darum geht, dass das Personen sind, die vielleicht auch eingesetzt werden, also wir kennen das ja aus Horrorfilmen, ist es halt gerne mal so, ich will jetzt hier gar nicht irgendwie was vorwegnehmen, dass Nebenfiguren sterben oder so, ne? Und ich persönlich finde es immer ganz schön, wenn mir das nicht komplett am Popöchen vorbeigeht, sondern ich sage,
schade.
Es war eigentlich ein ganz dufter Typ oder eine ganz, ganz dufte Dudette. Ist eigentlich blöd, dass der jetzt irgendwie weg ist oder dass dem was passiert. Und deswegen hier ein tolles, unterstützendes Caster an ihrer Seite. Mein erster Pro-Punkt an der Stelle. Was sagst du denn dazu?
Würde ich soweit d'accord mitgehen. Ich habe es jetzt nicht explizit als Casting so bei mir stehen, sondern bei mir geht es eher so in den Bereich so Idee und Drehbuch. Finde ich sehr gut gelungen, eben weiß. Wenn man jetzt mal der Hollow Man als Vergleich heranzieht, ne, direkt als erstes hier bei meinem ersten Punkt, es ist natürlich ein wesentlich kleinerer Rahmen, in dem alles erzählt wird. Es ist eine wesentlich ruhigere Erzählung und der Knackpunkt des gesamten Films ist eben nicht, dass jetzt wie bei Hollow Man Kevin Bacon und der Bösewicht im Vordergrund steht, sondern dass halt wirklich eine junge Frau im Vordergrund steht, die hier ja unter häuslicher Gewalt, unter psychischem Terror leiden muss. Und das macht alles viel familiärer. Und wie du sagst, kommt man, glaube ich, da viel näher an das Cast heran.
Genau, also der Drehbuch gibt den Rahmen, näher an das Cast herangehen zu können. Und für mich kann dann dadurch ein gutes Cast halt besonders scheinen. Und aus meiner Sicht gibt es dieses besonders gute Cast hier auch. Mhm. Und von daher ist das eine geile Kombination einfach, die an der Stelle für mich erstmal gut aufgeht.
Genau, es ist auch wesentlich, ich sage es glaube ich in jeder Folge, irgendwie viel, viel nahbarer, als wenn du jetzt ein Thema hast, wo du dich jetzt nicht unbedingt mit identifizieren kannst, aber wo du weißt, das ist so ein bisschen aus dem Alltag herausgegriffen, häusliche Gewalt, psychischer Terror, es ist halt kein Underground-Lab, wo an Tieren irgendwelche geilen, unsichtbare Experimente durchgeführt werden, ne, so als Aufhänger.
Genau.
Und das macht das Setting halt wesentlich bodenständiger einfach.
Absolut. Und gerade für wenn man den Trailer nicht gesehen hat und da komplett blind reingeht, ist auf jeden Fall die Situation so, dass du auch zweifelst irgendwie, ne? Was ist denn jetzt mit ihr eigentlich? Mhm. Kommt jetzt hier noch irgendwie der, weiß ich nicht, Action-Showdown, VfX, ja, Schlacht, wie man es halt irgendwie bei Hollow Man gesehen hat?
Oh ja, oh ja.
oder ist sie wirklich einfach verrückt, ja?
Ja.
So, und ja, also von daher an der Stelle erstmal alles richtig gemacht.
Was ich auch noch interessant fand, im Gegensatz zu Hollow Man und vor allem sogar zum Originalfilm von 1933, dass quasi der Antagonist wird nicht durch seine Unsichtbarkeit zum Arschloch oder sowas in der Richtung, sondern er ist es schon immer gewesen.
Genau. Also ja, es wird tatsächlich, also wird die Frage gestellt im Prinzip, oder was heißt die Frage gestellt? Ich meine, es war bei Hollow Man ja auch so ein bisschen, ne? Dass es im Prinzip das, was eh schon in dir schlummert, noch weiter rauskitzelt, noch
oder verstärkt ja, wird zumindest.
Verstärkt, wenn du weißt, dass du keine Konsequenzen befürchten musst halt für dein Handeln, ne? Wobei man natürlich irgendwie sagen muss, dass hier der Adrian Griffin irgendwie ja eh schon agiert, als wäre er Gott. Also das, genau. Der Film beginnt ja, dass sie eingesperrt ist auf einem Grundstück, sich nicht frei bewegen kann. Er entscheidet, wie sie aussieht, wie sie sich kleidet, was sie isst. Also er hat komplette Kontrolle über sein Leben und braucht das ja offensichtlich auch. Mhm. Eine potenzielle Unsichtbarkeit gibt dir dann ja, ja die ultimative Kontrolle, weil du es nicht mehr auf irgendwie nur ein Grundstück, das du quasi im Blick, im Griff hast, begrenzen musst, sondern unbegrenzt quasi.
Unbegrenzt. Also
für solche Menschen, die da so einen Komplex haben, natürlich ultimative Machtgefühl.
Ja. Nee, also das ist ein großer Pluspunkt auf jeden Fall. Das war ja auch schon so, hatten wir, glaube ich, bei Upgrade damals ein bisschen hervorgehoben, ne? Es war nicht so dieser AAA-Blockbuster-Effekt-Schlacht-Schubidu-Dingens-Film, sondern es war halt durch seine eigenen Ideen und praktischen Umsetzungen hatte das Ding einfach seinen ganz eigenen Charme. War bodenständiger, genau. Und dadurch hat es einfach viel organischer alles angefühlt.
Genau. Ja, wesentlicher Pluspunkt noch an meiner Seite und da würde ich gerne noch mal ein
Seite?
Bisschen
ja,
von meiner Seite würde ich gerne noch mal ein bisschen auf das Budget eingehen. Insbesondere das erste, ich würde sagen, Drittel. Mal davon abgesehen, dass die Cinematografie absolut solide ist. Im ersten Drittel saß ich wirklich irgendwie auf dem Sofa und habe gesagt, verdammt nochmal, verdammte Cinematografie, hör auf, so suggestiv mir irgendwie Raum zu lassen für irgendwas, das nicht da ist. Also es ist natürlich ein bisschen an der Nase herangezogen, weil du weißt, du guckst einen Film, der heißt Der Unsichtbare oder Invisible Man, ne? Und du hast halt ganz viele Einstellungen, wo einfach durch die Erfahrung, die du hast, durch viele Jahre Filme gucken, weißt, normalerweise, wenn da so viel Platz ist, steht da noch jemand und unterhält sich. Also, ne, du weißt ja, wie Friends aussehen.
Oder es passiert da gleich was.
Und es passiert gleich was. Oder du hast eine wissende Kamera, die weiß, okay, der Schwenk geht weiter. Das heißt, es gibt dann gleich, je nachdem, wenn sie von rechts nach links schwenkt, auf der linken Seite dann den Reveal. Und er kommt halt nicht. Oder kommt er doch? Und es ist die ganze Zeit die Frage, steht da jetzt jemand, steht da niemand? Und da würde ich nämlich sagen, kommen wir zum Budget zurück. Das ist total billig. Mit einer smarten Cinematografie, mit einem cleveren Framing und der Rest passiert einfach nur im Kopf des Zuschauers. Der eigentliche Terror des Films irgendwie gefühlt oder in ihren Kopf mit reinzugehen, über eine smarte Kameraarbeit zu visualisieren, da brauchst du noch nicht mal irgendeinen Laken oder so, das weggezogen wird oder aufwendiges Keying. Ist so total einfach zu realisieren erstmal, ne? Und das macht der Film unheimlich gut. Sehr, sehr unangenehm, das erste Drittel da an der Stelle.
Das ist auch so mein zweiter großer Pluspunkt hier in dem Film. Auch die Kameraarbeit und dann dennoch damit einhergehend im späteren Verlauf auch die Visual Effects. Dass du gerade am Anfang, wie du es erklärt hast, du hast so, ich habe es mal spionierende Einstellungen genannt.
Ja.
Also du hast irgendwie Einstellungen, wo du jetzt so gefühlt in der Position eines Unsichtbaren bist, der die Familie, also die Freunde irgendwie beim Herumalbern beobachtet oder ein Schwenk, der ins Nichts führt, wo du jetzt denkst, bin ich jetzt gerade so ein bisschen im Kopf von Cecilia, bilde ich mir jetzt schon was ein, sitzt da jemand oder nicht?
Genau, du wartest, man teilweise steht und dann auch so gerade was den Schnitt betrifft, nicht nur die Cinematografie, sondern manche Einstellungen stehen zu lange.
Ja. Ja, genau.
Wo ich mir denke, muss ich jetzt mir den Frame genau einprägen, weil sich irgendwie dann nachdem es irgendwie Schnitt und wieder zurück zu der Einstellung, hat sich dann was verändert oder muss ich darauf warten, dass sich gleich irgendwas bewegt und was sich bewegt?
Ja.
Oder ist schon irgendwas in der Einstellung, zum Beispiel zeigen sie irgendwie einen Stuhl oder ein Sofa, ne? Und sitzt da jetzt jemand schon? Ist das eine Einbuchtung oder bilde ich mir das jetzt gerade nur ein und es ist irgendwie ausgesessen? Oder?
Ja, das ist stark.
Und das ist super genial, ja.
Ja. Und das führt auch dazu, durch die Schwenks, dass du viel Leere hast, dass du die ganze Zeit in jedem Bild so ein gewisses Unbehagen hast, ne? weil du selbst nicht sicher bist. Also kommt jetzt was oder nicht? Und dadurch bildest du halt so eine eigene kleine Paranoia die ganze Zeit in dem Film.
Ja. Richtig.
Das ist, glaube ich, auch was Lionel in einem Interview gesagt hat, wo er meinte, so der größte Special-Effekt, wie du es jetzt gesagt hast, gerade in dem ersten Drittel, ist eigentlich die Vorstellungskraft der Leute selbst. Ne?
Ganz genau. Also das ist ja so, was viele Leute sagen, was so ein Buch ausmacht. Ne?
Ja, stimmt.
Dass so der Rest, also der eigentliche Horror dann da kommt, wie du es dir vorstellst, wie du Sachen auffüllst, und das ist genau das, was hier passieren kann.
Mhm.
Auch und was, glaube ich, auch die Faszination ausmacht, weshalb wir halt eben jetzt hier noch eine x-te Verfilmung davon haben.
Ja. Und was ich halt finde, dann das hält so die ganze Zeit die Spannung, weil du so denkst, jetzt muss ich gucken und irgendwas passiert. Und er macht das nicht so mit Puff-Peng und dann kommt doch was so 3D-mäßig ins Bild geflogen oder irgend so ein Nippes, sondern es baut sich wirklich auf, wird langsam intensiviert. Dann, du hast zum Beispiel so eine Szene, wo Cecilia Frühstück machen will. Und dann gibt es so eine Szene, die wird so 2 Minuten, ne, wird diese Einstellung gehalten und eigentlich im Bild, oder das Bild an sich bewegt sich gar nichts, aber im Bild passiert halt mega viel. Und das ist dann auch so ein Knackpunkt, wo du weißt, okay, jetzt geht's ein bisschen wirklich der Scheiß los, ne? Und auch hier kann man alle schon mal abholen. Es gibt trotzdem Action-Szenen und es gibt halt wirklich auch hier ähnlich wie bei Upgrade sehr gute Action-Szenen, wie ich finde. Und gerade, dass du darauf so langsam hinarbeitest, macht sie halt so unglaublich viel besser in der Wahrnehmung und wie sie es dann so ins Gesamtbild halt einfach einfügen, weil sie einfach ein viel mehr mitnehmen.
Ich fand es auch tatsächlich schön, es gibt mindestens mal eine Szene, wo sie bewusstlos wird, wo, weiß ich nicht, die gleiche Technologie zum Einsatz kam wie bei Upgrade, wo die Kamera ihr folgt beim Umkippen.
Ja.
Wo ich dachte, ist das jetzt dein Ding? Hast du das trademarken lassen? Ist das jetzt in jedem deiner Filme zu sehen? Ich bin gespannt, ob das jetzt einfach so ein, weiß nicht, ich will es nicht Running Gag nennen, aber ob das so das ist, wo man sagt, das hat wahrscheinlich Lionel Regie geführt, wenn die Szene da so drin ist.
Es gibt auch bei YouTube so ein paar Featurettes und Behind-the-Scenes. Gerade diese Szene, ich weiß nicht, ob es dann die wirklich die Einstellung war, die man genommen hat. Das war auf jeden Fall eine Handkamera. Also kein Gimbal, der da irgendwie mit dem Handy getrackt wurde. Mhm. Aber es gibt später dann noch so eine Action-Szene. Das ist sogar fast eine Plansequenz, die fast 2 Minuten geht.
Ich wollte gerade sagen, ist es, ne?
Ich glaube, es gibt 1-2 versteckte Schnitte, wo sie dann gerade ins Treppenhaus rennt und so. Aber es gibt halt eine spezielle Szene. Da müssen ein paar Krankenhauspolizisten leiden, sag ich mal. und so wie ich das verstanden habe oder auf dem Behind-the-Scenes gesehen habe, kam da ein Kameraroboter, diesmal zum Einsatz. Also ein Kameraroboter auf Schienen, dem man eine gewisse Sequenz einprogrammiert und dann dementsprechend halt irgendwas filmen kann mit einem Typ mit einem grünen Anzug, das nochmal durchspielt und dann natürlich die Möglichkeit hat, alles schön fein rauszuretuschieren oder eben so eine Kamerabewegung zu machen, dass man halt unglaublich schnell an irgendwelchen bewegten Objekten dran ist. Also da ist man jetzt, glaube ich, dann doch im Gegensatz zur Upgrade jetzt mal ein Level höher gegangen, was das angeht.
Solange wie es sich nicht gefühlt im Budget bemerkbar macht. Ich finde es auch gut, dass er da...
Das ist wahrscheinlich die extra Million.
Kann gut sein, ja. Mich würde halt da an der Stelle interessieren, ist das eine Sache, wo er sich ausprobieren möchte, Lionel? Oder ist das eine Sache, wo sie gesagt haben, wenn wir das so handhaben, dann haben wir irgendwie schon die ganzen Achsen von der Kamera für VFX und macht vieles einfacher vielleicht auch, um da Kosten zu sparen. Weil wie du es gesagt hast, es gibt Action-Sequenzen, die Special Effects sind da. Du hast gesagt, die sehen auch mächtig gut aus. Ich bin da d'accord mit. Spielt wieder da rein, dass ich halt nicht nachvollziehen kann, wo die 7 Millionen Budget herkommen an der Stelle. also er verkauft sich sehr, sehr, sehr teuer. Und auch die Setstücke sind da. Also er wirkt zwar familiärer, kleiner, aber er macht den Eindruck, als könnte er jederzeit groß sein, wenn er das möchte. Und an einigen Stellen ist er das auch. Und es wirkt nicht so, als mussten sie irgendeinen Eiertanz machen, um Sachen, die sie nicht zeigen können. Also es gibt für mich gefühlt keine Kompromisse da. Also alles ist zweckmäßig, alles ist da, weil es da sein muss. Nichts ist da, weil sie irgendwas rumarbeiten mussten, was vielleicht mehr Geld gekostet hätte. Und zu guter Letzt das Anwesen. Lee Wanell hat schon so ein Faible für abgefahrene Architektur, ne?
Ja, schon, kann man so sagen.
The Upgrade.
Geht in die ähnliche Richtung, ja, und auch dein Fazit von diesen Pro-Punkten bis jetzt ist ja auch ähnlich. Wir haben ja auch bei Upgrade letzten Endes gesagt, es sieht eigentlich alles wesentlich teurer und größer aus, als es letztlich gewesen ist.
Genau, also von daher, sehr analoge Meinung da an der Stelle.
Und
großes
dennoch,
Kompliment an der Stelle an den Regisseur.
Und dennoch habe ich jetzt hier so einen Kontrapunkt noch bei mir stehen. Und zwar dreht der sich bei mir so ein bisschen um das Drehbuch nochmal im Detail.
Mhm.
Also ich hatte für mich so ein paar kleinere Detailschwächen im Skript oder im Screenplay.
Detailschwächen?
Ja.
Ich würde ja sogar einen Schritt weiter gehen. Also bei mir geht's ähnlich. Das sind nicht nur Details, mein Lieber.
Also ich zähle einfach mal auf. Es gab bei mir so ein paar Sachen, die haben mich einfach so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Das waren so Sachen wie die Figur und so ein Twist um Tom, also den Bruder unseres eigentlichen Antagonisten. Das fand ich so ein bisschen, das muss man schon so nehmen, wie es kommt, wie es geschrieben war. Ja, Twist hier am Ende und dann irgendwie doch nicht.
Ja.
Und die Figur an sich war so ein bisschen komisch etabliert und macht einen komischen Turn. Das fand ich so ein bisschen krumm.
Das hat für mich tatsächlich einigermaßen hingehauen, also hingehauen im Sinne von, ich weiß nicht, was sie erreichen wollten, aber er wird halt, ich will jetzt gar nicht zu sehr spoilern, aber er macht einen unheimlich unsympathischen Eindruck, wenn ihn initial eingeführt wird, die Figur, macht dann eine 180-Grad-Wendung, dass sie versuchen, ihn sehr nahbar zu machen. Und zu dem Zeitpunkt war bei mir so ein, ich glaube dem direkt gar nichts mehr an der Stelle.
Ja.
Ich weiß nicht, was genau das Ziel war, ob wir die 180-Grad-Kehrtwendung machen sollten oder nicht. Aber ich persönlich fand es eigentlich ganz schön, gerade weil er der Bruder auch vom Antagonisten ist und ne, so gleiches Blut, dass ich ihm einfach nichts mehr geglaubt habe an der Stelle. Ne? Mhm. Du weißt gar nicht mehr, wen du vertrauen kannst. Du bist komplett auf dich alleine gestellt irgendwie.
Na.
Von daher war das für mich eigentlich ganz, ganz okay.
Ja, ist wie gesagt auch ein bisschen Erbsenzählerei natürlich dabei. Dann gab es noch so eine Dinner-Szene im Film, da möchte ich auch gar nicht so viel drüber sprechen, aber da hat dann auch ein Messer eine relativ große Rolle gespielt und da dachte ich mir auch so, wie ist denn dieses Messer da jetzt hingekommen eigentlich? Weil wir sehen es vorher schon mal im Film und jetzt taucht es da plötzlich auf, also es muss ja, also ich ohne spoilern zu wollen, jeder, der den Film guckt, wie kommt das Messer in das Restaurant? Das muss mir mal erklären.
Ja.
Das war sowas, wo ich dachte,
kann ich
100%
nachvollziehen. Ich würde es auch noch ein bisschen global-galaktischer fassen und sagen, gerade wenn dann die Action auch einsetzt und die coolen Szenen passieren, so cool wie die Szenen sind, aber an der Stelle nimmt sich das Drehbuch gewisse Freiheiten, formulieren wir es mal so, ne, um diese coolen Szenen präsentieren zu können. Und für mich blieb dann da leider ein bisschen die Logik auf der Strecke an der Stelle, weil also die Unsichtbarkeit wird dann da relativ präsent, relativ deutlich sichtbar, theoretisch auch für andere und da muss ich auch ein paar Sachen einfach runterschlucken und einfach so nehmen, wie sie sind.
Was mich da ein bisschen gestört hat, gleiches Timing wahrscheinlich, wo es bei dir dann aufkam, ist, dass unser Antagonist dann, wer auch immer das sein mag im Film, dann plötzlich so als Nahkämpfer mit gefühlten Überkräften dargestellt wird. Das fand ich so auch ein bisschen störend, wo ich dachte,
da gab es eine Szene, da war ich mir auch nicht ganz sicher.
Okay, wenn ich unsichtbar bin und jetzt einmal aufs Maul haue, dann ist das einfach, weil ich das unsichtbare Überraschungsmoment habe. Aber wenn ich das bei 10 Leuten mache und denen dann auch richtig wehtue dabei, ohne dass ich selbst irgendwann mal außer Kraft bin oder mich selbst verletze als keine Ahnung, Amateur, dann finde ich es ein bisschen komisch.
Ich meine, wir tanzen ja jetzt hier gerade so ein bisschen um die Hauptprämisse des Films so ein bisschen herum. Ne? Ich weiß, wir wollen jetzt ja nicht zu sehr spoilern, aber also es gibt da konkret eine Szene, wo gefühlt eine Figur fast in der Luft schwebt und ich kann...
Ach so, du bist da gerade. Ja, stimmt.
Ja,
genau.
Ich kann niemanden sonst einfach hochheben und der dann quasi schweben würde für alle, die mich sehen, wenn ich unsichtbar wäre, ne, dass es aussehen würde, als würde er schweben. Und ich hatte genau das den Dialog, den du hattest, auch mit meiner Frau tatsächlich, die dann meinte irgendwie, sind hier gerade Superkräfte im Spiel, wo ich meinte, ich glaube nicht. Ich glaube, es liegt einfach daran, was würde mit dir passieren, wenn du, ohne es zu sehen, Masse mal Geschwindigkeit zum Beispiel einen Haken bekommst, ne? Wenn du es nicht mitbekommst, wenn das so unvermittelt passiert, ich glaube, dann hat dein Körper einfach keine Chance, irgendwie die entsprechenden Muskelpartien irgendwie zusammenzuziehen. Und dann bist du halt auch
schwerer zu machen.
Dann bist du halt im Zweifel auch einfach bewusstlos, zum Beispiel. Von daher, ja, kann ich nachvollziehen, aber ich hatte auch das Gefühl, so ein bisschen wie bei dir, dass ich nicht ganz sicher bin, ob jetzt hier gerade tatsächlich noch irgendwie was gespritzt wurde zur Unsichtbarkeit on top irgendwie.
Ja, ein Thema ist ja noch so das Gadget-Thema. Damit kann man es vielleicht irgendwie hintenrum dann noch erklären. Aber ja, man muss das mal selbst gucken. Und ich glaube, die meisten werden das, glaube ich, schon irgendwie weggucken können.
Ja, aber ja, also das ist auch mein größter Kritikpunkt. Wie gesagt, also da sind gewisse Lücken im Skript, gerade so zum Finale hin.
Das ist ja, das habe ich bei mir extra nochmal so ein bisschen aufgeschrieben.
Das ist nochmal extra.
So Richtung Ende gibt es dann so an sich zwei Plot-Twists. Ja. Und die haben für mich den Film an sich so ein bisschen ins Straucheln gebracht. Weil da dachte ich schon, ich möchte gerade gar nicht näher drauf eingehen. Es gibt so einen Plot-Twist, der dreht sich um so eine Art Setup. Und es gibt dann den eigentlichen Plot-Twist, der so auf das Finale hinarbeitet. Und bei beiden dachte ich so, uff. Also das finde ich jetzt schon ein bisschen, da hatte ich einfach so das Gefühl, dass sie wussten, dass sie eigentlich einen ganz coolen Film haben, aber im Drehbuch musste jetzt noch irgendwie ein Twist kommen, da musste noch irgendwie das i-Töpfchen drauf. Und das war für mich nicht so komplett schön hat sich nicht so komplett schön homogen einfach so angefühlt im ganzen Konglomerat.
Also ich muss sagen, also erstmal für alle Zuhörer, es gibt Plot-Twists, auf die ihr euch freuen könnt. Das ist ja schon mal gut zu wissen an der Stelle. Und wer Upgrade gesehen hat, also für mich kamen die nicht überraschend. Upgrade besteht gerade zum Finale auch nochmal aus Plot-Twists. Von daher hatte ich eigentlich fast auch drauf gehofft, dass
aber
es die gibt. Als Lee Whannell, ja, nochmal. Ich rede ja jetzt erstmal nur darum, dass die existieren. Und ich habe damit gerechnet, dass sie existieren. Ich hatte auch gehofft, dass sie existieren, weil sie bei Upgrade sau geil waren. Ob die jetzt hier funktionieren, für dich jetzt nicht so sehr, für mich auch nur zum Teil. Also ich zum Beispiel konnte mit dem Ende selber sehr gut was anfangen. Mhm. Aber ja, der Weg dorthin im letzten Drittel, der ist schwierig. Den musst du halt wirklich schlucken. Ich hatte da auch meine Probleme mit. Und hatte da auch ein bisschen das Gefühl, Upgrade hat ja auch seine Action, ne? Wie gesagt, immer wieder die Action, auf die ich zurückkommen muss. Die ist da. Ich hatte aber nicht, ich bin mir nicht sicher, ob die da war, um da zu sein oder, also die, mir fehlt so ein bisschen einfach, warum ist die Action da? So, außer, dass sie da ist und geil ist und gut gemacht ist auch, ne? Haben wir alle schon gesagt. Aber warum? Also, sie verfolgt keinen Zweck am Ende des Tages irgendwie. Also es wird damit eigentlich irgendwie nichts mehr ausgedrückt halt, ne? Hatte ich so den Eindruck zumindest. Und was dann halt auch noch passiert, wenn du es dann halt schon reinpackst, dann musst du aufpassen, dass du im Skript halt nicht anfängst, irgendwelche Fehler zu machen, Anschlussfehler und einfach generell so ein paar Plotlöcher, wo ich sage, ist das jetzt hier nie? Hat das niemand gesehen? Ist das nie mehr aufgefallen? Was?
Ja gut, der Weg zu den Action-Szenen, den fand ich okay, aber wie gesagt, so diese, was ich vorher gesagt habe, das mit ein, zwei Charakteren, das Messer und vor allem die Plot-Twists an sich zum Schluss, die fand ich halt waren so ein bisschen, ging nicht so ganz so homogen, für mich zumindest auf im Film. Kannst du denn so, das Ganze nochmal so als Fazit zusammenfassen?
Ich wollte gerade sagen, also Fazit, ne? Wir haben jetzt hier gefühlt relativ viel nochmal am Ende irgendwie draufgehauen.
Gefaselt.
Fühlt sich für mich zumindest so an und gefaselt. Guckt euch vielleicht den Trailer tatsächlich nicht an und geht ruhigen Gewissens, wenn ihr so ein bisschen nicht den Magen habt, aber wenn ihr schafft, dass wenn euer Puls hochgeht, euch so einen Horrorstreifen hier anzugucken, ist es aus meiner Sicht, also Horror-Thriller wahrscheinlich, macht das auf jeden Fall, es lohnt sich. Kleines Budget hier, ganz groß wieder rausgekommen aus meiner Sicht. nicht so komplett die runde Nummer wie bei Upgrade vielleicht, aber für mich absoluter sehenswerter Film mit vielleicht bis zum Finale hin einem sehr soliden Skript, einem tollen Cast. Handwerklich absolut rund gemachter Film und von meiner Seite her, auch wenn wir ein paar Sachen auszusetzen hatten, finde ich mich ganz gut wieder im IMDb-Rating, im Rotten Tomatoes-Score. Und würde sagen, gebt euch das. Vielleicht nicht als letztes in eurem Corona-Backlog. Schiebt ihn vielleicht relativ weit hoch da.
Kann man ja jetzt machen. Ist ja auch im deutschen
Eben.
Internetabteil abzurufen. Von meiner Seite nochmal, ich finde auch, es ist ein durchgehend extrem spannender Psycho-Thriller und Betonung liegt auf Thriller, denn durch die, muss man schon sagen, reduzierte Action weitestgehend kann er halt einfach wahrlich punkten hinsichtlich, dass dadurch eben die Action-Szenen, die dann mal kommen, viel besser hervorstechen, auch wegen der Umsetzung der Szenen an sich und weil man hier einen anderen Weg geht und zwar den Fokus nämlich auf die Rolle von Elizabeth Moss legen kann oder halt hier gelegt hat, was dem Ganzen einfach mal eine neue Sichtweise auch auf so eine Art Genrefilm gibt. Und so wird es teilweise sogar zu so einer Art Psycho-Horror, weil ja hier die psychische Komponente dann doch relativ groß ist. Auf der Zielgeraden dann insgesamt will man dem Ganzen aber dann doch so ein bisschen die Krone aufsetzen mit so ein paar Twists und die wirken mir dann doch ein bisschen zu sperrig und unausgegoren, wenn man jetzt mal so ein bisschen ins Detail guckt. Ist aber Geschmackssache, die dem Film nur ein paar kleine Kratzer geben, aber insgesamt muss ich auch sagen, auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr den irgendwo zum Streaming seht, wie zum Beispiel bei Amazon oder iTunes, dann auf jeden Fall mal reinschauen. Kann man ansonsten nicht viel falsch machen.
Läuft bei Lionel.
Bis jetzt alles in Butter.
So, großer Skandal, der ist nicht in den sozialen Medien unterwegs, ne? Hat er direkt gedacht, vielleicht mal folgen oder so? Ne, ist
ja,
nicht.
Ja.
Nichts auf Instagram.
Hatten wir damals bei Upgrade, glaube ich, schon das Problem.
Ja.
Weißt du, wer aber bei Social Media sehr aktiv ist?
Ich glaube, wir, Ronny.
Wir sind sehr aktiv, zum Beispiel auf Instagram, Twitter und oder Facebook. Und wir freuen uns über jeden Kommentar, jeden Like, jeden Daumen nach oben und jede Interaktion generell. Zum Beispiel mit dem Tag, was ihr dann suchen und aufrufen könnt, was da lautet?
NSRT Podcast.
Genau, das klang fast ein bisschen spanisch. Wir probieren es nochmal. Benutzt zum Beispiel gerne auch unseren Hashtag.
NSRT Podcast.
Wunderbar, das klingt doch schön. Das kriegt jeder hin. Ansonsten würde ich sagen, Link zum Trailer, Link zur IMDb-Seite, um das Cast, um Detailinfos nochmal abzurufen. Alles hier bei uns in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr weiter unten irgendwo in die Details mal reingeht. Da gibt es auch den Link zum dopen Shop, wo Alex Handarbeit neben den ganzen Mundmasken T-Shirts näht im eigenen Keller, während er auf seinen Klopapierpackungen sitzt. Also da auch gerne unterstützen.
Finde ich gut. Ja, hat super Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben eine gute Variante rausgesucht für alle, die nicht wissen, was sie hier in Zeiten der freiwilligen Quarantäne machen sollen, machen können.
Und vor allem wir gucken können.
Wir sind nächste Woche auf jeden Fall dabei mit News. Ich gehe davon aus, dass wir da auch wieder ein bisschen was zusammenkriegen.
Ich hoffe doch.
Alles ein bisschen heruntergefahren ist und pausiert ist. Wir sind nicht pausiert, deswegen nächste Woche wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an dich.
Danke auch.
Hat Spaß gemacht und bleibt schön gesund da draußen. Bis nächste Woche.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore.